Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung befasst sich mit Erwerbstätigkeit mit einem behinderten Kind. Dazu begrüße ich sehr herzlich meine Gäste, einen Vater und eine Mutter, die ihr Leben und die Arbeit mit einem behinderten Kind organisieren müssen. Am Mikrofon begleitet sie die für diese Sendung verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Der Horror schlechthin. Eine junge Familie, beide gut ausgebildet, in einer glücklichen Beziehung lebend, bekommen ein behindertes Kind. Vielleicht wird die Behinderung des Kindes nicht sofort erkannt, aber das Kind entwickelt sich nicht wie ein gesundes Kind und irgendwann die Gewissheit, das Kind ist schwerbehindert. Mit diesem Kind kann man kein normales Leben führen und das Kind wird nie ein selbstständiges Leben führen können. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist schon unter normalen Bedingungen schwierig genug. Wie schwierig wird diese Situation, ein Kind mit Behinderung, das besondere Betreuung benötigt? Wie können Eltern ihren Arbeitsalltag gestalten? Wie wirkt sich das auf das Arbeitsleben aus? Wie wirkt sich das auf die Beziehung aus? Wie reagiert der Partner? Bleibt er mir? Organisieren wir unser Kind gemeinsam? Oder verlässt er mich und lässt mich alleine? In meiner heutigen Sendung will ich Eltern vorstellen, die mit diesem Schicksal seit Jahren umgehen. Wir sprechen über Hilfen und Unterstützung, die man bekommen kann, ob man darauf einen Anspruch hat oder ob das immer eine Gutwillsache von irgendwelchen Trägern ist. Wie sieht der Spagat zwischen Beruf, Kind, Therapie, Anträgen oder Hilfen etc. aus? Wie kommt man persönlich damit zurecht? Gibt es Rückschläge? Was, wenn im Job mal was Unvorhergesehenes geschieht? Und was uns zum Thema Arbeitswelt dann besonders interessiert, wie kann man Unvorhergesehenes bewältigen? Wie sieht es beispielsweise mit Dienstreisen aus? Dienstreisen sind für jede Mutter eine Herausforderung. Wie erst, wenn man die Betreuung für ein behindertes Kind organisieren muss? In meiner heutigen Sendung will ich nun nicht die reinen Gesetzestexte des neuen Pflegegesetzes oder des neuen Teilhabegesetzes durchleuchten, sondern ich spreche über die praktischen Lösungen von Eltern. Im Studio begrüße ich Ernst. Herzlich willkommen. Ernst hat eine behinderte Tochter. Wie alt ist Ihre Tochter? Wann haben Sie die Behinderung bemerkt?
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Meine Tochter ist 2007 geboren, also 9 Jahre alt. Wir haben vorgeburtlich mitgeteilt gekriegt über die Pränataluntersuchung, dass im Gehirn etwas nicht so gewachsen ist, wie es hätte wachsen sollen und wussten, dass also eine Einschränkung da ist. Man hat uns aber dann gesagt, naja, zu 70% kann sie aufwachsen wie ein normales Kind. Richtig erfahren, dass dem nicht so ist, dass sie also schwerstbehindert ist, haben wir dann nach einem halben Jahr, nachdem sie da schon fast 4 Monate Krankenhausaufenthalt hinter sich gehabt hat.
Wie bewältigen Sie den Alltag mit Ihrer behinderten Tochter?
Der Alltag ist jetzt im Normalfall gar nicht so schlimm. Wir sind beide berufstätig. Meine Frau ist halbtagstätig, also in Teilzeit. Vom Finanziellen her haben wir 1,5 Gehälter zur Verfügung. Wir kriegen natürlich auch noch Pflegegeld, weil die Tochter die Pflegestufe 2 hat. Und sie erhält auch Blindengeld, weil sie blind ist im Sinne des Gesetzes, sodass es von der Seite aus relativ gut geht. Problem ist natürlich jetzt mit 9 Jahren, sie ist ja schulpflichtig und sie hat ja auch das Recht auf Bildung. Allerdings kann sie nie an einer normalen Schule teilnehmen, selbst mit einer sogenannten Inklusionsbetreuung. Das geht nicht, weil sie ja Epileptikerin ist. Das ist ein Teil der Behinderung. Und von daher sind wir gezwungen, eben an eine Förderschule zu gehen. Beim Blindeninstitut ist sie untergebracht den ganzen Tag. Da ist sie Vormittag in der Förderschule und dann ab Mittag in der sogenannten HPT, also heilpädagogischen Tagesstätte. Das ist wie ein Hort, wo die Kinder in der Gruppe bleiben, 4, 5, 6 Kinder, je nachdem, mit Erzieher und Pfleger. Und wir holen sie dann halt am späten Nachmittag wieder ab. In der Früh bringt sie in die Schule. Vorteil ist, durch das, dass wir es selbst machen, dass wir zeitlich mehr Spielraum haben. Wir könnten das auch über ein Busunternehmen machen. Wir wohnen allerdings in Untermenzing, die Schule ist in Neuhausen. Das sind mit dem Auto, selbst im Berufsverkehr, mal 1/4 Stunde. Wenn die Tochter aber um 8 Uhr in der Schule sein soll, dann hätte der Busdienst sie um 6.15 Uhr jeden Tag abgeholt und sie wäre so gegen 17.30 Uhr wieder zu Hause gewesen. Da war uns einfach der Zeitverlust zu groß, sodass wir gesagt haben, nee, das machen wir dann lieber selber, weil damit haben wir mehr Flexibilität in der Zeit, was für uns das Wichtigste ist, und müssen auch nicht zu bestimmten Zeitpunkten die Tochter fertig haben beziehungsweise da sein, um sie wieder in Empfang zu nehmen, weil die Busunternehmer, die transportieren ja nicht, die bleiben ja nicht da. Da stellen wir halt die Tochter zum Trösten auf den Gehweg und fährt dann weiter. Also das ist alles schon vorgekommen.
Also Sie haben in Ihrem Leben alles durchoptimiert. Die Wohnung muss relativ nah an der Schule liegen, dass nirgends lange Wegstrecken auftreten oder Wartezeiten oder sonstige Todzeiten anfallen.
Genau das ist der springende Punkt. Wir haben einen extrem strukturierten Tagesablauf. Das ist also immer im Prinzip Wohnung, Schule, Arbeit, Schule, Wohnung. Dann haben wir natürlich die regulären Arztbesuche, die terminiert werden müssen. Wir haben natürlich auch noch Therapiebesuche, wo wir mit der Tochter hin müssen. Dann kommen Gutachtertermine, wenn wieder mal Nachuntersuchung stattfindet, ob wir auch noch anspruchsberechtigt sind. Da ist man dann den ganzen Tag irgendwo in der Augenklinik und sitzt da rum. Man muss natürlich auch die eigenen Arzttermine nach dem Stundenplan richten. Also ich kann jetzt nicht um 8 Uhr früh einen Zahnarzttermin ausmachen. Da ist die Tochter im Vordergrund. Das heißt, ich kann zwischen 10 und 2 meine Arzttermine gestalten. Später geht es auch nicht mehr weiter, da muss die Tochter zu Hause versorgt werden. Wir haben die Wohnung umgebaut, indem wir eben eine Liftanlage eingebaut haben, sodass das Heben der Tochter wegfällt, weil das ist für meine Frau insbesondere, die ja die pflegende Person ist, körperlich extrem anstrengend. Die Tochter hat jetzt fast 50 Kilo und die immer wieder aus dem Rollstuhl rauszuwuchten, irgendwo hinzusetzen.
Das ist schon ein Kraftakt, ja.
Das ist, ja, und damit man eben der Gesundheit ein bisschen Prävention macht, wie die Bandscheiben, meine Frau soll ja auch noch irgendwann in Rente gehen, dann muss man halt zu solchen Mitteln greifen. Aber es gibt da die Hilfsmittel dazu. Man muss allerdings dazu sagen, wir haben das auch beantragt über die Pflegekasse. Wir hätten eine Standardanlage bekommen, wie sie in jedem Krankenhaus auch ist, als Deckenlifteranlage. Nur da brauchen Sie beide Hände. Sie müssen das Kind immer umstecken vom Liftertuch her, sodass wir gesagt haben, nehmen wir möchten eine Einhandbedienung, weil in der Früh und am Abend ist meine Frau meistens alleine, da ich ja noch in der Arbeit bin. Und das wurde nicht bezahlt, das haben wir also alles selber gezahlt. Wir haben allerdings dann noch einen Zuschuss bekommen über die sogenannte individuelle Wohnraumförderung, wo man eben dann die Wohnung so umgestalten kann. Das waren damals knapp 2.500 Euro. Jetzt sind es 4. Das haben wir nicht gewusst, dass das da höher wird. Aber deswegen hätten wir auch nicht länger gewartet, weil einfach die Gesundheit von der Frau, das steht dann da auch im Vordergrund. Ne? Aber das sind Leistungen, die müssen wir selber tragen.
Nun gibt es ja alle möglichen Hilfen. 2015 gab es eine Pflegereform. Können Sie diese Hilfen nutzen? Hat Ihnen die Pflegereform geholfen, Ihren Alltag besser oder leichter zu organisieren?
Leider nein, überhaupt nicht, weil meine Frau ist Beamtin und die kriegt diese Leistungen nicht.
So einfach?
So einfach, weil meine Frau ist Bedienstete, keine Beschäftigte und das Beamtenrecht ist anders strukturiert. Sie hat den ein oder anderen Vorteil, aber sie hat diesen Anspruch, der also jetzt ein normaler Arbeitnehmer hat, den hat sie nicht.
Und Sie, dass Sie arbeiten, das interessiert gar nicht.
Ja doch, ich könnte es dann wieder beantragen, es bringt uns aber im Endeffekt nicht weiter, weil die pflegende Person meine Frau ist, das ist die Kontaktperson, die hat den, ich sage jetzt vom Pflegeaufwand her, das macht fast alles meine Frau, Windel wechseln, was halt da ist, ich tue einen Haushalt, das muss dann ich versorgen, ich kümmere mich um, dass mit dem Auto alles in Ordnung ist, also wir haben uns das ziemlich stringent aufgeteilt, einkaufen, fahren, so wenig Sachen, das macht dann ich alles. Aber die Pflege, die direkte Kontaktperson und auch für die Tochter wichtig von den Emotionen, das ist meine Frau.
Ist die Mutter.
Und es macht also dann keinen Sinn, wenn ich da bin. Ich bin eher so der Spielpapa. Ne? Ich muss dann oder ich darf dann, muss nicht, aber ich darf dann mit meiner Tochter natürlich am Abend auch spielen. Da legt sie großen Wert drauf. Das haben wir jetzt schon rausgefunden. Von daher, das ist für sie immer so ein bisschen das Highlight, mit dem Papa dann noch eine halbe Stunde zu spielen oder mal Musik zu hören und ein bisschen so Gaudi und Scherze zu machen.
Was fehlt in unserer Gesetzeslandschaft? Was wäre hilfreich für Ihre Situation?
Hilfreich wäre aus meiner Sicht jetzt, dass wir eine klare Gesetzgebung kriegen, die auf die Kinder ausgerichtet ist. Im Moment ist es immer ein Goodwill der Richter, so ist mein Kenntnisstand, dass verglichen wird zwischen einem gesunden Kind und dann setzt man das in die Relation und daraus wird dann ein Urteil gefällt oder ein Anspruch definiert. Ein praktisches Beispiel ist jetzt, wir haben Anspruch auf Inkontinenzversorgung, da rechnen die mit 3 Windeln pro Tag. Meine Tochter braucht aber am Tag 5, 6. Ja, die Pflegekasse bezahlt, aber nur einen bestimmten festen Satz. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Hauptproblem. Das ist alles nicht auf das individuelle Bedürfnis da. Ja, das ist total an der Realität vorbei. Weil es geht nicht um die Bedürfnisse, sondern um die Wirtschaftlichkeit. Und dafür habe ich eigentlich auch meine Pflegeversicherung nicht Zeit. Ich kann mich nicht beschweren. Wir haben eine tolle Pflegekasse. Die haben bis jetzt noch fast alles getragen, aber man kriegt trotzdem immer wieder so die Grenzen mit. Ne? Also es gibt keine, man müsste das dann alles über Einzelfallentscheidung ja, durchstreiten, was natürlich von der Nervenbelastung her. Was
auch die Zeit wieder gar nicht hergibt, weil man sich eigentlich um das Kind kümmern.
Ja, ich muss ja mich hinsetzen, muss den Widerspruch aufsetzen, muss ihn prüfen lassen, muss nachschauen, muss eine Gesetzesbegründung finden. Man ist ja schon halber Rechtsanwalt. Das Gleiche ist, wir haben ein Testament machen müssen, das hat uns einen relativ hohen vierstelligen Betrag gekostet, weil wir Eigentumswohnung haben, damit später mal, wenn halt bei mir oder bei meiner Frau was ist, die Wohnung nicht gleich verscherbelt werden, sondern dass die Tochter zumindest die Chance hat, später mal einigermaßen leben zu können, weil sie darf ja nur, es ist ja auch schizophren, wie jeder andere Erwachsene übrigens auch, der Sozialhilfeleistung dann kriegt, 2.400 Euro oder 2.600 Euro Vermögen haben. Ne? Also selbst das Auto, das aus steuerlichen Gründen auf sie geschrieben ist, meine Tochter hat ein Auto, da ist sie die Halterin, das aber nur, damit wir die Kfz-Steuer haben, das wurde umgebaut, da kriege ich keinen Zuschuss, weil sie nicht im Berufsleben ist. Diesen Zuschuss bezahlt die Rentenversicherung für Schwerbehinderte, die am Berufsleben teilnehmen, um ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Bei Kindern haben sie Schulwegfreiheiten und damit gibt es das einfach nicht. Es gibt also keine individuellen Lösungen, wo man sagt, Mensch, das ist toll, da kümmert sich jemand drum, die schauen, dass das Kind so gut wie möglich versorgt ist, dass dem Kind am nichts fehlt. Und im Endeffekt werden wir bestraft dafür, weil wir müssen das alles selber machen. Und da hat auch das neue Pflegegesetz überhaupt nichts gebracht. Also die Pflegezeitgesetz, was es da gibt mit diesen berühmten 2 Jahren Aussetzen, ja, was soll ich damit, was mache ich dann in 2 Jahren oder was mache ich in 4 Jahren? Das ist nicht das Thema. Das ist immer so auf
nicht
die.
Für Kinder geeignet.
Nein, das Ganze.
Für alte Leute, die.
Genau, die gesamte Gesetzgebung ist immer auf die Pflege von Eltern, Großeltern oder so ausgelegt, aber eigentlich nie auf Kinder. Und sehr viele wissen gar nicht, dass es Hunderttausende von schwerbehinderten Kindern gibt. Bleibt, wir wissen alle, dass die Kinder nicht vom Storch kommen. Also muss es Eltern geben, die sich darum kümmern müssen. Und die werden total ignoriert.
Nun kommen wir mal zu Ihrem Arbeitsleben. Unterstützt Ihr Arbeitgeber Ihre Situation? Können Sie beispielsweise von zu Hause aus arbeiten, wenn das Kind mal erkrankt ist oder ähnliches?
Der Arbeitgeber ist sehr, sehr kulant und versucht auch immer wieder zu helfen, wo es möglich ist. Aber ihm sind natürlich auch Grenzen gesetzt, das ist klar. Bei uns gibt es auch diese Telearbeit, wie es bei uns heißt. Da haben wir aber das Problem, dass oft die technischen Voraussetzungen, die Zugriffsrechte, die Sicherheit, Datensicherheit, eigentlich das Hindernis sind. Es wird geprüft, es wird versucht, wir haben es jetzt einmal beantragt, schaut aber so aus, als würde es nicht gehen. Allerdings, man setzt halt dann auch jetzt, wenn man weiß, wir haben jetzt die Situation, dass der Schwiegervater vor 4, 5 Wochen gestorben ist. Die Großeltern waren immer unter Ferienbetreuung, die konnte die Tochter untertags dort bleiben, wenn die Einrichtung zu hatte. Ja, das kann jetzt die Oma natürlich alleine nicht mehr. Jetzt sind wir vor der Situation, was machen wir mit den ersten 3 Ferienwochen? Das war jetzt ziemlich heftig und hat uns viel Zeit und viel Nerven und Überlegungen gekostet. Wir haben gesagt, welche Möglichkeiten haben wir denn? Und der Arbeitgeber hat auch gesagt, wissen Sie was, jetzt arbeiten Sie halt einmal rein, dann machen Sie die Zeit, die Sie brauchen und also dann schauen wir am Schluss, genau, über Überstunden.
Stundenausgleich.
Und dann schauen wir, was ist noch im Minus und dann vereinbaren wir uns halt, bis wann Sie das wieder ausgleichen. Das kann aber nur eine kurzfristige Lösung sein, weil meine Frau hat ja nicht umsonst einen Tag weniger in der Woche Arbeit. Den braucht sie auch mal für sich, wo sie ohne Tochter, ohne Mann nur mal für sich selber sein kann und auch mal die Seele baumeln lassen kann. Man kann ja nicht 7 Tage die Woche rund um die Uhr unter Strom stehen. Das funktioniert nicht.
Was passiert im Fall von einer Dienstreise oder einer eigenen Krankheit? Wie können Sie da mit Ihrer Tochter umgehen?
Ja, also Krankheit hat man Gott sei Dank noch nicht. Bis ein einziges Mal, wo meine Frau nicht gut benannt war, da hat uns dann die Oma noch geholfen.
Irgendwann mal wird eine Krankheit.
Ja, davor haben wir auch noch ein bisschen Muffelsausen, kurz gesagt. Also bis dato, toi toi toi, hat man diese Situation nicht. Dienstreisen gehen gar nicht. Selbst Fortbildungen gehen nicht. Also 90% der Fortbildungen gehen nicht, weil auch wenn ich jetzt eine Fortbildung mache für Teilzeitkräfte, die dann am Vormittag stattfindet, ja, wenn die um 9 beginnt oder um 8 beginnt, dann kann meine Frau nicht da sein. Wenn die länger dauert als 15 Uhr, dann muss meine Frau früher weg. Also sie kann immer nur Bruchteile dessen in Anspruch nehmen. Auch die Fahrten dahin, wir hatten auch schon Sachen am Ammersee, ja, das ist nett, aber ich muss ja dann die An- und Abfahrt wieder abziehen und dann komme ich wegen 2 oder 3 Stunden, vielleicht nur während der Mittagspause. Das ist dann nur Mittagspause, einer habe ich 1,5 Stunden Fortbildung und habe aber einen ganzen Tag an Zeitaufwand gehabt. Das funktioniert leider in der Praxis nicht.
Das Familiennetzwerk, das funktioniert natürlich nur, wenn die Familie auch in derselben Stadt wohnt und auch noch möglichst nah. Denn auch in München, vom Westen nach Osten, können Wegstrecken von 30 bis 40 Kilometer anfallen. Und natürlich funktioniert ein Familiennetzwerk auch nur so lange, wie die eigenen Eltern selber noch fit und gesund sind. Jetzt haben Sie ja erzählt, Ihr Schwiegervater ist gestorben. Wie schafft es Ihre Schwiegermutter?
Im Prinzip haben wir gesagt, wenn, dann besuchen wir sie natürlich mit der Kleinen. Das ist auch klar, sie kann jederzeit rüberkommen. Das ist nicht so weit weg, wo sie dann einmal mit dem Bus rüberfahren kann. Oder ich hole sie, bringe sie wieder zurück. Also gerade wenn jetzt dann so Familientage waren, Weihnachten, wo dann, da sind ja mehrere Kinder da, wo man dann sagt, okay, wir holen die Oma zu uns, dann bleibt sie einfach mal bei uns da. Das ist aber nicht anders wie in jeder anderen Familie auch. Für uns ist eigentlich jetzt die Umkehrsituation das eigentliche Problem, weil wir ja in den Ferienzeiten die Tochter zu den Großeltern bringen konnten, beide und zusammen konnten es machen, flach, das ja. Fällt jetzt flach. Mhm. Das ist jetzt die Herausforderung, die uns in den nächsten Monaten bevorsteht, also das wieder neu, ja, neu, das wieder neu zu organisieren, mhm, und in den Tagesablauf zu strukturieren und einzubringen. Das wird nicht einfach.
Also. Wie sieht es denn überhaupt mit Urlaub aus? Können Sie Urlaub machen?
Ja, also es gibt zwei Urlaubsarten, die wir haben. Das eine war jetzt mein Urlaub von der Pflege, da hat man zweimal eine Woche probiert. Beide Versuche sind fehlgeschlagen. Wir hatten die
Was Tochter. Bedeutet Urlaub von der Pflege?
Ja, ich habe ja Anspruch auf Kurzzeitpflege. Wir können Kurzzeitpflege beantragen, das gibt's auch, das gab es aber früher auch schon.
Also dann kommt Ihr Kind in
Kurzzeitpflegeeinrichtung. Das bietet eben auch das Institut an. Also das
geht für eine Woche?
Das kann man für eine Woche auch machen. Man kann es natürlich auch länger machen, bis zu 6 Wochen. Das ist dann auch Verhinderungspflege. Aber da muss Kind mitspielen. Wir haben es beim ersten, also zweimal haben wir es jetzt probiert, mit geplant einmal jeweils eine Woche Urlaub. Beim ersten Mal sind wir gar nicht erst weggefahren. Da hat man anschließend dann 3 Wochen Krankenhausaufenthalt statt eine Woche Urlaub, weil die Tochter einen schweren Anfall gehabt hat. Heuer war es so, dass wir schon 2 Tage in Urlaub waren, wurden aber dann zurückgerufen, weil der Notarzt angerufen hat, er bringt sie in die Klinik, mussten dann den Urlaub abbrechen und sind dann vom Bodensee wieder zurückgefahren. Was wir aber trotzdem machen, ist, dass wir zusammen als Familie, natürlich mit der Tochter, auch mindestens eine Woche bis 10 Tage im Jahr Urlaub machen. Hat halt immer die Voraussetzung, wir müssen alles vororganisieren. Ich muss wissen, wo ist das nächste Krankenhaus, wie ist die ärztliche Versorgung, ist das Hotel nicht nur barrierefrei, sondern rollstuhlgerecht. Meine Tochter sitzt ja im Rollstuhl. Da muss man dann gucken, muss sich das anschauen. Man fährt teilweise vorher hin, schaut sich die Örtlichkeiten an, ob es überhaupt zumutbar ist, ob es für uns richtig ist. Man kann nicht auf gut Glück jetzt irgendwo hinfahren und sagen, ach, da ist es schön, da bleibe ich jetzt eine Woche. Das funktioniert nicht. Ne? Dann ist es auch oft nicht so, dass die... Man merkt dann an den Reaktionen, ob man willkommen ist oder nicht. Jetzt haben wir ein Hotel für den Sommer gefunden, da war die Reaktion super. Die haben uns sofort das Zimmer gezeigt, haben uns auch Vorschläge gemacht, was wir alles machen können. Haben uns auch offen gesagt, da haben wir ein Problem. Und gesagt, nö, das denken wir nicht so, dann fahren wir halt außen rum. Wichtig ist einfach nur, dass wir einen barrierefreien Zugang haben. Und da findet man dann die Kompromisse und dann muss ich auch gucken, wie ist die Umgebung. Ich kann also jetzt schlecht nach Garmisch-Partenkirchen fahren oder in die Berge, weil sie können den Rollstuhl nicht schieben. Ne? Also das ist zwar ein schönes Hotel und super, alles traumhaft, aber sie können nichts unternehmen. Und heuer haben wir gesagt, fahren wir mal am Bodensee. Da waren wir eben jetzt 2 Tage, da kommt man ein Hotel anschauen. Super aufgenommen, auch im Tourismusbüro, die haben uns alle Unterlagen gegeben. Also es gibt Möglichkeiten, es gibt mittlerweile auch Apps, wo man sich informieren kann. Aber es ist ein deutlich größerer Aufwand. Also ich kann jetzt nicht online eine Flugreise buchen, das funktioniert so nicht. Ne? Aber wir versuchen so gut wie möglich natürlich auch das zu tun.
Aber das klang jetzt so, dass Sie es gerade mal auf 2 Tage in einem Jahr geschafft haben.
Bis jetzt waren wir, also nach 9 Jahren waren das die ersten 2 Tage ohne Tochter, die wir geschafft haben. Und wir fahren jetzt im August nochmal für 9 Tage eben dann an dem Bodensee, aber da ist die Tochter dabei. Das ist der Familienurlaub. Aber im Prinzip haben wir jetzt seit 9 Jahren genau 2 Tage gehabt, wo wir uns nicht um die Tochter kümmert haben.
Was passiert, wenn Ihr Arbeitsplatz gefährdet wäre? Haben Sie einen Plan B?
Ja, Gott sei Dank nicht, weil auch das Problem durch das, dass wir beide im öffentlichen Dienst beschäftigt sind und meine Frau als Beamtin das Risiko, den Arbeitsplatz zu verlieren, im Verhältnis jetzt zu anderen relativ gering ist.
Also da gibt es auch Privatisierung.
Und ja, aber da gibt es dann immer noch Regelungen und von daher ist klar, einen Plan B haben wir eigentlich nicht, wir verlassen uns da schon drauf und bis dato muss ich auch selber sagen, haben wir da eigentlich noch keine Anzeichen dafür. Klar, wenn es eine Privatisierung gibt, dann müsste man sich mit der Situation auseinandersetzen. Das heißt halt im Klartext, ich muss vielleicht was anderes machen, aber ob ich deswegen, ich werde jetzt nicht entlassen oder die Firma geht eigentlich nicht pleite.
Wäre es eine Lösung, wenn Sie gar nicht arbeiten würden?
Nee, das können wir uns nicht leisten. Das ist eine ganz, ganz banale Geschichte. Zum einen können wir es uns jetzt im Moment finanziell nicht leisten und Sie müssen ja davon ausgehen, dass egal, ob jetzt ich nicht arbeiten würde oder meine Frau nicht arbeiten würde, uns fehlt ja auch die Rente.
Und also dann Sie sind wirklich auf beide Einkommen angewiesen?
Ja, wir müssen ja auch Vorsorge treffen, sowohl für die Tochter. Wir brauchen Rücklagen für Anschaffungen, die ja in der Regel dann doch ein bisschen größer sind als jetzt im Normalfall. Und dann natürlich müssen wir auch ein bisschen in die Zukunft schauen, wenn halt bei mir mal was ist, dass meine Frau mit der Tochter ordentlich weiterleben kann. Natürlich, die Pflegestufe 2 beinhaltet auch eine Rentenversicherung. Also da wird sie mit einem bestimmten fiktiven Gehalt rentenversichert. So wie es im Moment ausschaut, reden wir da von einem Rentenbeitrag um die 100 Euro. Also Rentenertrag, der dann am Ende rausschaut, so um die 100 Euro. Ja, das ist jetzt nicht die Welt, aber wir können im Moment nicht darauf verzichten, weil es ein großer Bestandteil auch der Vorsorge ist. Wir wollen ja auch letztendlich nicht, dass die Tochter nur noch vom Sozialamt oder nur noch von der Grundsicherung lebt. Den Anspruch hat sie, den werden wir natürlich in Anspruch nehmen, wenn es soweit ist. Aber auch wir müssen ja weiterschauen. Ne? Und das, was wir jetzt verlieren, müssen wir durch das, was wir jetzt haben, in der Zukunft wieder ausgleichen. Ist nicht so einfach.
Was wünschen Sie sich für Ihre Situation? Was könnte Ihr Leben vereinfachen?
Das ist fast die schwerste Frage. Eigentlich mehr Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung. Da sind wir durch die rechtlichen Vorgaben ziemlich eingeschränkt.
Das könnte man aber lösen.
Das könnte man lösen, ja. Da gehören halt immer mehr dazu. Wenn es ein Tarifvertrag ist, müsste man es im öffentlichen Dienst müsste es über Berlin lösen, also über die Verdi und der kommunale Arbeitgeberverband. Das ist natürlich schon eine Mammutaufgabe. Sie sehen ja selber, dass das Thema behinderte Kinder selbst in der Arbeitswelt gar nicht präsent ist. Das wäre für mich schon eigentlich mit der Wunschtraum, ne, dass dieses Thema einfach einmal auch anerkannt wird, dass man sagt, es gibt diese Leute. Natürlich sind wir nicht Millionen, aber es gibt diese Leute und es sind nicht wenige. Mir wäre eben wichtig, dass man weniger Ansprechpartner hat, dass man eher eine zentrale Anlaufstelle
also weniger,
hat.
Weniger Verwaltungsaufgaben.
Ja, diese ganze Bürokratie. Ich habe jeden Monat mindestens 5 cm Briefverkehr. Jetzt habe ich auch wieder, glaube in den letzten 4 Tagen habe ich 3 Schreiben von meiner Pflegekasse gekriegt. Ich muss alle Jahr die Familienversicherung melden, dass sie ja nichts geändert hat. Das muss ich also wieder ausfüllen, muss wieder den Akt führen. Wir haben mittlerweile 5 oder 6 Ordner nur, was Bürokratie betrifft. Dann auch noch 2 Ordner nur mit Krankheitsgeschichte. Also das ist schon extrem und sie kriegen ja auch keine Unterstützung. Wir hatten die Bezirkssozialarbeiter mal da, das war gleich am Anfang. Da waren sie mal fleißig da, wie sie mitgekriegt haben, die Tochter ist behindert, hat man niemand mehr gesehen.
Also als Baby kommen sie noch?
Da waren sie da, haben halt geschaut, nicht, dass wir das Kind misshandeln, sage ich jetzt mal so flapsig, dass das also, ob das ordentliche Verhältnisse sind. Ja. Gell, wenn was ist, rühren sie einer. Wir haben dann einmal angerufen, kam nicht einmal mehr der Rückruf, weil es eben genau damals um die Situation ging. Wir haben erfahren, die Tochter ist schwerstbehindert. Wie geht es jetzt weiter? Was können wir tun? Was müssen wir tun? Das war schon sehr extrem. Und da war dann auch nichts mehr da. Dann, wir kennen auch nicht, jeder sagt immer, ja, es gibt so Selbsthilfegruppen. Ja, es gibt
ja,
schon.
Aber die kosten ja wieder Zeit.
Naja, macht man auch gerne. Ich bin selber auch in einem Vorstand von einem Förderverein, der sich um so eine Sachen auch kümmert. Das macht man gerne, weil man macht es ja auch wieder fürs Kind. Und auch ein bisschen als Dankeschön an die Leute, die sich den ganzen Tag ums Kind kümmern. Das, was die leisten, ist ja unbezahlbar. Und wenn ich dann immer höre, es scheitert eigentlich am Personal, es scheitert an der Ausstattung, die Pflegeschlüssel werden so eng, dann denke ich mir, um was geht es jetzt? Da geht es jetzt um das Wohl der Kinder, weil wir reden ja jetzt nur von den Kindern. Oder geht es um Wirtschaftlichkeit? Ich weiß nicht, ob sich da so viele drüber im Klaren sind, dass darunter eigentlich das Kind leidet. Und man hat tolle Inklusionsthemen. Ne? Wer soll denn die Inklusion durchführen? Das kenne ich ja nicht mehr. wenn wir keine Zeit haben, wenn wir keine Möglichkeiten haben, dann ist das Thema Inklusion doch auch gestorben.
Thema Inklusion, das klingt ja jetzt so, als würden Sie auch eine Inklusion brauchen, und zwar für sich.
Ja.
Sie sind ja auch ziemlich ausgeschlossen.
Ja klar, wir sind vom eigentlichen sozialen Leben ausgeschlossen.
Ich meine, Sie können ja nicht jetzt einfach mal im Biergarten gehen.
Richtig. Sie haben ja auch das Problem, wenn Sie Gäste einladen. Ne? Viele kommen nicht, weil sie sich nicht trauen, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Sie müssen denen das erstmal erklären. Selbst mein Bruder, der kommt aus da in der Nähe von Bad Wörishofen, sind 100 Kilometer, der hat am Anfang auch gesagt, ich weiß ja nicht, wenn dann einmal ein Anfall bei der Kleinen ist, was soll man da machen? Sag ich, du, entweder kriegst du es gar nicht mit, weil das machen wir dann kriegst du das nicht mit. Oder wir müssen einen Notarzt rufen, dann bist du sowieso der Erste, den ich heimschicke. Sag, jetzt ist es gescheiter, du fährst heim, weil jetzt gehst du uns mehr oder weniger im Weg um. Ne? Und dann hat er es verstanden und dann war das auch nicht mehr so schlimm. Ne? Sie können ja nicht sagen, ich komme um 6 zum Essen. Sie wissen ja gar nicht, ob es um 6 überhaupt geht. Oder die Leute, der mal halt abends grillen, ja, das geht nicht. Die Kleine bekommt zu bestimmten Zeiten ihre Medikamente, die hat einen bestimmten Lebensrhythmus, der muss eingehalten werden, weil das immer Gefahr birgt, dass sie dann unter Umständen Anfälle kriegt oder dass es eben wieder zu irgendwelchen Eskapaden kommt.
Das heißt, Sie als Eltern bräuchten eigentlich auch irgendwelche Integration in das normale gesellschaftliche Leben?
Ja, kann man durchaus so sagen, ja. Also wir haben mit der Behinderung der Tochter eigentlich schon sehr viel verloren. Also im Freundeskreis so gut wie gar nicht. Man kriegt zwar oft Hilfe angeboten, wo man sagt, naja gut, nimm sie mal eine Stunde, aber ja, ich habe aber da keine Zeit und da keine Zeit. Gut, ist in Ordnung. Man weiß, also diese Pseudo, okay, wenn mal was ist, rühr dich. Ja klar, ich rufe mal einmal an, dann geht es nicht beim zweiten Mal. Dann weiß man eigentlich, es ist gescheiter, man lasst es. Und man kann sie auch nicht jedem in die Hand geben. Ich möchte es auch nicht. Ne? Also ich möchte nicht jetzt nur irgendjemand damit belasten. Wir haben ja selbst diese Kinderpflege, ambulante Kinderpflege gibt es in München auch nicht allzu viele. Ne? Und ich muss aber, ich habe, glaube ich, mal ein halbes Jahr gesucht, weil ich dieses niedrigschwellige Beratungsangebot führen muss. Das ist so eine Kinderpflegeeinrichtung. Die haben wir jetzt da auch dann am Botanischen Garten gefunden, also gleich über ein Krankenhaus, wo wir immer wieder sind. Das hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich überhaupt mal rausgefunden habe. Ich war, glaube ich, bei 4, 5 Pflegediensten, die sagen, nee, Kinder machen wir nicht. Das ist, ich weiß auch nicht, wie man das sagen soll. Anscheinend existieren die nicht. Und darum ist es mir also wichtig, das einfach mal publik zu machen, dass es uns auch gibt.
Jetzt würde ich gerne noch mit Ihrer Tochter sprechen. Geht das?
Ja, das würde ich auch ganz gerne. Das geht leider nicht. Aus einem einfachen Grunde, weil meine Tochter eben schwerstbehindert ist, Geistesbehinderung hat, sie hat leichte Körperbehinderung, sie ist blind und sie kann auch nicht sprechen. Sie lautiert eigentlich nur, wenn jetzt hier wäre, dann könnten wir uns nicht unterhalten, dann hätten wir so viel Hintergrundgeräusche, dass es nicht mehr geht. Ich verstehe zwar vieles von ihr, man muss vieles erahnen, man braucht schon sehr intensiven Kontakt, um zu sehen, was meint sie jetzt damit, aber ihre Hauptworte sind halt Wuff und Uff und Waff und Pff. Und daraus müssen wir dann schließen, was ist jetzt das eigentliche Bedürfnis. Aber reden kann man nicht. Darum kann sie auch keine normale Schule, weil sie würde da drin sitzen und dann höchstens mit der Rassel spielen oder irgendwas sich beschäftigen. Wenn es Glück kommt und wenn es jetzt laut wird, dann käme ein ziemlich schriller, klarer Ton. Jetzt reicht's, jetzt will ich heim. Also das kann man leider nicht machen.
Könnten Sie uns auch irgendwas Positives erzählen?
Ja, es ist... Sie gibt ja auch viel zurück. Man muss feststellen, wir haben eigentlich die gleichen schönen Momente, die alle anderen auch haben, wenn wir feststellen, jetzt macht sie wieder etwas, wo man lange geübt hat, wo man lange gehofft hat, sie könnte das tun, wenn sie plötzlich ihren linken Arm bewegt. Das war überhaupt nicht vorhersehbar. Sie ist ja schon zweimal am Kopf operiert worden, ein Teil des Gehirns ist entfernt worden, die Gehirnhälften sind getrennt worden. Nur damit sie eine Entwicklungschance hat, dass der gesunde Teil des Gehirns sich weiterentwickeln kann. Wir sehen jetzt da leichte Fortschritte und wir hoffen jetzt, dass wir das noch ein bisschen intensivieren können. Und Sie werden nicht glauben, das macht so viel Freude, die strahlt einen an. Die, wenn lacht, dann ist alles in der Umgebung einfach hin und weg. Sie kann sich benehmen, wir können mit ihr ins Lokal gehen, sie weiß genau, da muss sie sich benehmen. Sie übt fleißig Essen, das ist ja auch der Vorteil an dem Institut, weil da sind Therapeuten da, die machen mit ihr dann auch Essenübungen, wo sie lernt, mit der Gabel umzugehen. Sie kann zwar nicht mit einem Löffel essen, weil das würde sie sich alles drüber schütten, aber sie weiß schon, sich so einigermaßen zu helfen. Also wenn ich jetzt eine Tortellini auf die Gabel tue, dann kann sie die ja selbstständig zum Mund füllen und in den Mund reintun. Das kann sie. Sie hat jetzt auch schon Schnäuzen gelernt, wo man sagt, also, wo sie dann weiß, sie macht es zwar noch nicht richtig, aber das kriegt man dann schon mit. Ne? Und das sind einfach so die freudigen Momente, also wo man richtig merkt, sie freut sich jetzt oder man kommt heim als Papa und heute wird es später. Und man weiß schon, das sitzt da und wartet eigentlich schon. Und dann hört man eigentlich, bevor man die Tür richtig aufmacht, wuff, wuff, wuff. Und dann weiß man, aha, sie weiß, der Papa kommt. Ne? Und das, da freut sie sich drüber. Und da geht einem natürlich auch das Herz auf, das ist klar. Also man hat schon auch viele schöne Momente.
Leben mit einem behinderten Kind ist keine einfache Aufgabe. Simpelste Dinge, wie beispielsweise ein Zahnarztbesuch, werden zur Herausforderung. Wie findet man einen Arzt, der einen behindertengerechten Eingang hat? Der Zahnarzt ums Eck hat möglicherweise Stufen. Ein geeigneter Zahnarzt ist 40 Minuten entfernt, wodurch wieder endlos Zeit verfahren wird. Diese Zeit bräuchte man für ganz andere Dinge. Eltern von behinderten Kindern brauchen viel Unterstützung. Nicht nur finanzieller Art, auch organisatorische Hilfen. Nach der Pause spreche ich mit Anna, eine Mutter einer behinderten Tochter.